Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Am Freitag ist es endlich soweit. Das Rentenpaket der Bundesregierung geht zur Abstimmung in den Bundestag. Damit läuft ein Konflikt auf seinen Höhepunkt zu, der das politische Geschehen in den letzten 1,5 Monaten dominiert hat. Für die junge Gruppe und einige weitere Abgeordnete der Unionsfraktion kommt es damit zum Schwur. Bleiben Sie bei Ihrem angekündigten Nein und riskieren ein Scheitern des Rentenpakets oder lassen Sie sich doch in die Fraktionsdisziplin hineinzwängen und stützen damit die schwarz-rote Koalition. Über die Abstimmung im Bundestag, die verhärteten Fronten und die entscheidende Rolle, die auf einmal die Linkspartei spielen könnte, spreche ich jetzt mit einer Journalistin, die das Rententhema seit Wochen engmaschig begleitet, über alle Neuigkeiten berichtet und stets top informiert ist, wenn irgendwo etwas Wichtiges passiert. Carina Müßbauer ist bei mir, Chefreporterin Politik bei The Pioneer und Co-Host des Podcasts Hauptstadt, das Briefing. Liebe Carina, ich freue mich, dass du auch in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Carina, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir löst das nahende Ende dieses Rentenstreites jetzt fast so ein Gefühl der Erleichterung aus. Wir befassen uns jetzt schon so lange damit. Gerade du beschäftigst dich seit Wochen intensiv damit. Bist du auch froh, dass wir jetzt endlich zu einer Entscheidung kommen?
Ja, also beides, um ehrlich zu sein, lieber Tobi. Einerseits ja, weil in der Tat, also auch was die Berichterstattung angeht, man freut sich doch auch mal wieder auf neue Themen oder andere Themen. Es war jetzt doch etwas eintönig. Eine Woche nach der anderen, wir hatten auch jedes Mal im Podcast uns überlegt, was machen wir mit, wir müssen uns leider wieder mit dem Rentenstreit beschäftigen. Aber andererseits schwingt da auch so eine gewisse Ernüchterung mit, weil ich schon es schwierig finde, dass jetzt wirklich mit der Brechstange ein Paket durchgeboxt wird, wo wirklich sich im Grunde genommen die komplette ökonomische Expertise in diesem Land einig ist, dass das in dieser Form genau in die falsche Richtung geht. Und verwiesen wird ja dann noch auf ein Rentenpaket 2, das kommen soll, das dann sozusagen die richtigen Weichenstellungen stellt. Aber das ist schon ein bisschen grotesk irgendwie.
Wir sind jetzt jedenfalls auf den Zielgeraden des Rentenstreits. Vielleicht erinnern wir uns einmal kurz zu Beginn, worum es eigentlich geht. Also begonnen hat dieser ganze Streit am 14. Oktober, als die junge Gruppe der Unionsfraktion erstmals das Rentenpaket aus der Feder von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas für nicht zustimmungsfähig erklärt hat. Die junge Gruppe besteht aus 18 MdBs. Bei nur 12 Stimmen Mehrheit der schwarz-roten Koalition haben sie also das Potenzial, die eigene Kanzlermehrheit für diesen Gesetzesentwurf zu gefährden. Die SPD wiederum und schließlich auch Bundeskanzler Friedrich Merz haben Änderungen am Gesetz ausgeschlossen und die Frontstellung hat sich seitdem auch nicht mehr wirklich geändert. Jetzt stehen wir unmittelbar vor der Abstimmung. Wie ist die Situation denn aktuell?
Also um einen Satz noch hinzuzufügen, ehrlicherweise muss man sagen, dass der Streit, auch wenn er noch nicht so offensichtlich war, seinen Ursprung eigentlich schon im Sommer hat. Da haben ja Vertreter der jungen Gruppe zumindest in den eigenen Reihen, aber dann auch schon bei Arbeitsministerin Baas auf diese eine zentrale Passage im Gesetzesentwurf hingewiesen und gesagt, unserer Meinung nach geht das über den Koalitionsvertrag hinaus. Also es war wirklich schon im Sommer und im Juli hatte der Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union, dann auch schon im CDU-Bundesvorstand darauf hingewiesen und hat gesagt, pass auf Leute, das ist ein sehr teurer Satz, der eben so nicht gedeckt ist vom Koalitionsvertrag und deswegen wäre es uns wichtig, dass wir da nochmal rangehen. Damals war allerdings gerade die Abstimmung für das Bundesverfassungsgericht Brosius Gersdorf geplatzt und damit hatte man andere Probleme, akute Probleme in der Koalition und hat das erstmal so ein bisschen weggewischt. Das war natürlich ein fataler Fehler zu glauben, dass das Problem irgendwie vielleicht kleiner würde, wenn man sich nachträglich kümmert. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte es noch die Chance gegeben, hinter den Kulissen, ohne eben die mediale Aufmerksamkeit, das Problem irgendwie abzuräumen und zwar so, dass die SPD auch mitgeht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo das natürlich, also wo man ja sagen kann, sehenden Auges irgendwie sich immer mehr verschärft hat, auch wegen des Kanzlers, ein Stück weit eskaliert ist, weil der Kanzler lange eben in internen Runden, aber dann auch öffentlich im Oktober gesagt hat, so paraphrasiert, ich mache das zur Chefsache, weil ihr habt da einen Punkt. Also sein O-Ton war, wir haben im Koalitionsvertrag beschlossen bis 31, aber nicht darüber hinaus. Es konnte schon so verstanden werden, okay, wir gehen da nochmal ran. Und dann hat er sich ja aus irgendwelchen Gründen, die ich bislang auch nicht richtig aufklären konnte, egal wie man fragt, keiner weiß, was zu diesem Sinneswandel geführt hat. Aber er hat dann plötzlich vielleicht bei abermaliger Lektüre des Koalitionsvertrags festgestellt, nee, eigentlich hat die SPD ja auch recht und dieser Gesetzesentwurf ist gedeckt von dem, was wir uns vor ein paar Monaten mal vorgenommen haben. So, und damit hat das Ganze, die ganze Misere ihren Lauf genommen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, genau, du sagst es, die Abstimmung steht nun auf der Tagesordnung. Es gibt diese Sperrminorität 18 junge Abgeordnete, wobei man dazu sagen muss, es laufen ja jetzt seit knapp 2 Wochen ungefähr schon diese Beichtstuhlverfahren, also diese 4-Augen-Gespräche mit der Fraktionsspitze, also ein Jens Spahn, aber auch der PGF, der parlamentarische Geschäftsführer, Steffen Bilger ist da involviert oder seine Stellvertreter, die nehmen sich sozusagen die einzelnen Abweichler zur Brust und weisen sie nochmal darauf hin, ganz freundlich, wie es immer heißt, aber schon mit einer gewissen subtilen Druckausübung. Also sowohl die Weltlage, Krieg und Frieden, wir brauchen eine stabile Regierung, wollt ihr wirklich riskieren, dass jetzt aufgrund von 1 Prozentpunkt uns diese Regierung um die Ohren fliegt, weil das ist ja so der Streit, vielleicht nochmal kurz erklärt. Also der Streit geht darum, wir stabilisieren das Rentenniveau, das ist so beschlossen bis 31 und was passiert dann? Fängt man dann bei oder macht man dann bei diesem Niveau 48% weiter oder rutscht man runter auf das Niveau, wo man wäre, hätte man die ganze Zeit nicht stabilisiert. Dann würde man auf 47% runterfallen und am Ende sind das Mehrkosten von 120 Milliarden. So. Aber diese Gespräche waren schon relativ erfolgreich, kann man sagen, die letzten Wochen, weil der eine oder andere auch aus der jungen Gruppe ist ja schon rausgebrochen, hat schon erklärt, dass er jetzt dafür stimmen wird, in Abwägung sozusagen der Risiken und Nebenwirkungen, was auf dem Spiel steht. Auf der einen Seite wirklich Überzeugung, inhaltlich sehen die das nach wie vor so. Die junge Gruppe hat ja auch nochmal so ein Schreiben veröffentlicht, wo sie nach wie vor sagt, dass dieses Paket eigentlich nicht zustimmungsfähig ist. Aber viele sagen jetzt halt, naja, die anderen Argumente wiegen halt schwerer. Wir wollen jetzt nicht, dass die SPD aus dieser Koalition ausscheidet. Wir dann irgendwie angesichts der Weltlage, Trump und Russland schmieden Pläne über die Köpfe der Europäer und der Ukraine hinweg, dass da wir jetzt quasi kurz vor Neuwahlen stehen. Aber man muss sagen, es gibt ja eben auch andere Abgeordnete, die nicht der jungen Gruppe angehören, die aber trotzdem auch bislang sagen, sie wollen mit Nein stimmen. Also es ist nicht so eine ganz homogene Gruppe, sondern schon auch bunter zusammengesetzt. Meine Prognose wäre jetzt, man schafft es am Ende trotzdem, eine eigene Mehrheit sicherzustellen. Und der Druck, das zu schaffen, ist ja umso größer geworden, jetzt wo die Linke gesagt hat, sie enthält sich.
Hm. Du hast gerade schon angesprochen, das Argument der Unionsführung um Kanzler Merz, Fraktionschef Spahn und auch CSU-Chef Markus Söder, der sich dazu geäußert hat, war ja schon immer das Argument, okay, wir müssen jetzt die Stabilität der Koalition wahren, wir dürfen die Koalition nicht wegen dieser Sachfrage, wegen diesem 1% aufs Spiel setzen, Stichwort staatspolitische Verantwortung. Ist es denn, also wird das nicht ein bisschen zu hoch gehängt? Steht am Freitag bei der Abstimmung wirklich die Koalition als Ganzes auf dem Spiel? Oder geht es nicht am Ende des Tages doch einfach nur darum, ob das Rentenpaket jetzt am 01.01.2026 kommt oder nicht?
Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ist es ein Sachthema, wo man auch sagen müsste, wenn es diesen Interpretationsspielraum gibt, dann sollte man eigentlich in einer Koalition imstande sein, sich zusammenzusetzen und sich auf einen Kompromiss zu verständigen. Nun ist es aber so, dass die SPD das Thema zu einer Machtfrage erklärt hat, indem sie relativ früh quasi das Strucksche Gesetz ausgehebelt haben und gesagt haben, dieser Gesetzesentwurf, so wie er jetzt vom Kabinett verabschiedet wird, an dem wird kein Komma mehr geändert. Und wenn ihr das doch macht, liebe Freunde von der Union, dann drohen wir hier parallel mit dem Koalitionsbruch. Also Baas hat das ja direkt quasi schon in Verbindung gestellt mit einem Ende der Koalition. Und da muss man jetzt sagen, hätte der Kanzler weiterhin die junge Gruppe unterstützt, dann hätte er natürlich auch der SPD da die Stirn bieten können, insofern, dass er auch hätte sagen können, passt auf, wir haben uns auf die Stabilisierung des Rentenniveaus verständigt, aber eben nichts, was nach 31 passiert, weil dafür haben wir die Kommission. Aber der Kanzler hat ja vor ein paar Wochen eben entschieden, sich einzureihen in den Chor der SPD. Und damit war im Grunde genommen der Kompromissspielraum beendet, weil die Unionsspitze und die SPD sich dann einig waren. Und ich finde, das ist wirklich fatal, dass man bei einem Sachthema jetzt quasi eine Existenzfrage dieser Koalition draus gemacht hat. Und deswegen sind die Konsequenzen bei einem Scheitern natürlich nicht ganz vorhersehbar. Grundsätzlich könnte man sagen, ja gut, dann geht man irgendwie zum Alltag über und sagt halt, wir haben noch mal eine Sitzungswoche, bevor Weihnachten ist, also könnten wir es noch mal probieren so. Aber natürlich ist diese Frage inzwischen symbolisch so aufgeblasen, dass es jetzt, das sagten mir auch Abgeordnete aus der Unionsfraktion, eigentlich schon fast so eine inoffizielle Vertrauensfrage ist. Ne? Also der Kanzler stellt zwar jetzt nicht offiziell die Vertrauensfrage, aber inoffiziell ist es schon irgendwie so eine Art Vertrauens- oder eben Misstrauensvotum auch über ihn, darüber, ob man wirklich an die Reformfähigkeit auch dieser Koalition glaubt und darauf vertraut, dass die Kommission Dinge präsentiert und vor allem die Regierung dann auch bereit ist, sie umzusetzen.
Aber wie erklärst du dir das Verhalten von Merz? Also ich meine, er hat sich ja nicht nur nicht hinter die eigenen Leute gestellt, sondern er hat ja, indem er öffentlich die Argumentation der SPD übernommen hat. Er hat ja dann auch immer wieder dieses Beispiel des Autos gebracht, was ja, wenn es einmal angehalten hat, an der Stelle irgendwann mal weiterfährt, wo es gerade steht und nicht da, wo es gewesen wäre, wenn es weitergefahren wäre. Damit hat er ja nicht nur die SPD befriedet, sondern den Konflikt eigentlich in seine eigene Partei hineingeholt, dass der Graben gerade eigentlich zwischen Unionsabgeordneten verläuft oder zwischen der Unionsführung und einigen Abgeordneten. Hat er sich da zu sehr als Kanzler seiner Koalition gesehen und eben nicht als CDU-Kanzler? Oder warum glaubst du, hat er diesen Schritt gemacht?
Ja, das ist ein total interessanter Aspekt. Übrigens zu dem Auto nochmal. Da sagen zum Beispiel die Kritiker dieses Pakets, das ist ein schiefes Bild, weil das Auto hält ja nicht an. Das Auto fährt die ganze Zeit weiter, nur es verändert die Geschwindigkeit. Es fährt dann ein bisschen langsamer weiter. Und der Rentenexperte Börsch Zupan hat ja diese Woche jetzt auch nochmal ein ganz gutes Interview im Handelsblatt gegeben, wo er eben auch sagt, es geht darum, also bleiben wir bei 48%, dann steigen die Renten in den nächsten Jahren um 3%. Gehen wir zurück auf den Nachhaltigkeitsfaktor, den die Sozialministerin Ulla Schmidt ihrer Zeit mal eingeführt hat, dann würden die Renten auch steigen, aber eben nicht so hoch, sondern um, ich glaube, es waren 2,7 oder 2,8%. Also die Kurve geht die ganze Zeit steil nach oben. So, warum hat Merz jetzt seine Meinung geändert? Wie gesagt, das ist das große Mysterium. Das kann einem niemand so richtig beantworten. Nicht mal die Leute, die sehr nah an ihm dran waren. Ich glaube, es war eine einsame Entscheidung. Allerdings wird durchaus kolportiert, und das sagen auch viele Vertraute, dass Merz so ein Stück weit getrieben ist von der panischen Sorge, so ein Scholz 2.0 zu werden. Insofern, dass ihm die Regierung irgendwie frühzeitig um die Ohren fliegt, er sie nicht zusammenhalten kann und er in die Geschichte eingeht als ebenfalls ein Stück weit gescheiterter Kanzler. Deswegen ist er bereit, der SPD aktuell sehr weit entgegenzukommen. Oder andersherum nicht unbedingt so bereit, so in den Nahkampf zu gehen und sich eben bei so einem Thema wie Rente zu verkämpfen. Und ich glaube, er hat, wie auch bei anderen Themen, sich irgendwie ein Stück weit verkalkuliert. Ich glaube, er hatte einerseits die Entschlossenheit seiner eigenen Leute unterschätzt. Und gleichzeitig kam ja noch hinzu, dass er dann auch ja ziemlich ein Feingefühl und ein Gespür auch für die eigenen Leute hat missen lassen. Zum Beispiel beim Deutschlandtag, dieser Auftritt, der war wirklich also so Kategorie Elefant im Porzellanladen. Also da hat er schon ziemlich viel zertrümmert an irgendwie auch ja, Wohlwollen, was ihm bis dahin ja gerade aus dem Kreise der Jungen extrem entgegengebracht wurde, weil er die schon ziemlich vor den Kopf gestoßen hat mit so ein paar Sprüchen, die er da so rausgehauen hat. Also unter anderem hat er denen ja indirekt vorgeworfen, sie sei nicht konstruktiv. Und das, diesen Vorwurf, der ist einfach nicht haltbar, weil die Mitglieder der jungen Gruppe, das sind auch viele Fachexperten dabei, also Winkel und Reddick, das sind ja so die Redelsführer. Die beiden sitzen sogar im Ausschuss Arbeitssoziales und die stecken wirklich sehr, sehr tief auch in der Materie drin. Und die haben in den Wochen zuvor immer wieder Vorschläge gemacht, wie man der SPD entgegenkommen könnte. Also es ging da gar nicht darum, irgendwie diese 48%, 31% in Frage zu stellen, sondern wie man dann schneller diese 120 Milliarden abschmelzen kann. Und ja, bei Merz ist es wohl so, dass er inzwischen sehr in diesen außenpolitischen Sphären unterwegs ist, wo er ja auch eine gute Figur macht, das muss man sagen. Da ist er sehr darum bemüht, Europa zusammenzuhalten, mit Trump auf Augenhöhe zu verhandeln, immer wieder dazu beizutragen, dass eben Europa irgendwie mit am Tisch sitzt und nicht nur am Katzentisch, auch wenn das jetzt gerade nicht ganz so gut gelungen ist. Aber er ist schon jemand, der da eine zentrale Rolle inzwischen eingenommen hat und von seinen Amtskollegen auch wirklich respektiert wird und das auch gutiert wird, was er da macht und wie er da vorangeht. Aber auf der anderen Seite, sagt so der eine oder andere, ist ihm durch diese Flughöhe, die er da eingenommen hat, vielleicht so ein bisschen auch der Seismograph für innenpolitische Themen abhanden gekommen. Und dieses, jetzt geht es doch nur um 1% und jetzt macht mal, das ist natürlich auch so ein bisschen so seine Sozialisation, schon so dieses Durchregieren. Aber so eine Basta-Politik funktioniert halt nur mit viel Autorität und die haben beide Partei- und Fraktionsspitzen aktuell nicht. Und da gibt es halt einfach sehr selbstbewusste Fraktionen auf beiden Seiten. Gerade bei der Union neu, weil die galt ja lange als so Kanzlerwahlverein und Abnickverein. Die machen jetzt eine Sturm- und Drangphase durch und haben, denen wurde auch schon einiges zugemutet mit den Schulden. Und jetzt sagen die halt, also wir wollen jetzt schon auch wieder ein bisschen mehr konservatives Profil und ich glaube, das hat er einfach unterschätzt.
Naja, und genau das ist ja jetzt die Aufgabe von Fraktionschef Jens Spahn und dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer Steffen Bilger. Du hast es gerade schon angesprochen, die renitenten Abgeordneten jetzt wieder auf Linie zu bringen, ein Stück weit wieder Kanzlerwahlverein zu werden. Viele Einzelgespräche hat es jetzt gegeben. Da schwingt natürlich auch immer so eine gewisse disziplinarische Drohung mit. Es geht um Listenplätze, es geht um die weitere Unterstützung der Fraktionsspitze. Jetzt hat es am Dienstag ein Stimmungsbild gegeben. Es wurde explizit nicht als Probeabstimmung gelabelt, aber als glaube ich, Meinungsbild oder Stimmungsbild oder so. Und da, du hattest darüber berichtet, hat es insgesamt 21 Nein-Stimmen gegeben bei 4 Enthaltungen. Bis Mittwoch, 12 Uhr, sollten sich alle geplanten Abweichler persönlich beim Fraktionsvorstand melden. Ist inzwischen schon bekannt, wie viele sich gemeldet haben?
Das ist natürlich ein großes Geheimnis. Es wird gehütet wie der Heilige Gral. Ich höre, dass auf jeden Fall diese Gespräche auf verschiedenen Ebenen jetzt auch geführt werden. Also nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, die Berliner Fraktionsspitze, sondern da haben sich teilweise auch schon Landesverbände eingeschaltet bei dem einen oder anderen. Gerade wenn es um Listenplätze gibt, du hast es ja angesprochen, spielt natürlich auch der Landesverband eine zentrale Rolle. Und was ich so mitbekommen habe, hat sich da auch mal so ein Generalsekretär oder sogar Minister auf Landesebene bei dem einen oder anderen inzwischen auch schon gemeldet. Also der Druck wird jetzt nochmal erhöht bei denen, die sich eben melden. Donnerstag 17 Uhr ist ja laut Geschäftsordnung so die offizielle Frist, bis dato sich dann diejenigen, die nach wie vor mit Nein planen zu stimmen, wirklich gemeldet haben müssen. Diese Mittwochsfrist war ja quasi mehr so eine Bitte, aber das zeigt schon, dass man in der Fraktionsspitze sich durchaus bewusst war, dass da noch ein bisschen Arbeit zu leisten ist, ein bisschen Überzeugungsarbeit und man deswegen quasi so ein bisschen mehr Zeit eingepreist hat.
Viel geschaut wird derzeit auch auf die beiden Fraktionsvorsitzenden Spahn und Matthias Miersch, die es ja wiederholt nicht schaffen, so einen inhaltlichen Konflikt auf der Fraktionsebene zu klären. Haben die beiden ihre Arbeitsbeziehungen noch nicht so wirklich gefunden oder ist es so, dass sie einfach so unterschiedliche Ansätze haben, dass es auch einfach nicht zusammenpasst?
Ich glaube, in diesem Fall wurde die Tür einfach vom Kanzler zugemacht. Ne? Es wäre natürlich eine Option gewesen, dass die Fraktionsspitzen sagen, wir ziehen das jetzt an uns. Es gibt ja irgendwie noch gewisse Unstimmigkeiten und wir versuchen das jetzt auf Fraktionsebene zu klären, weil im parlamentarischen Verfahren darf ja auch mal an dem Gesetzesentwurf was geändert werden. Aber genau das galt ja jetzt hier nicht. Und wenn die Parteispitzen da so kategorisch das ablehnen, dann muss ich sagen, dann sind den Fraktionsspitzen natürlich auch die Hände gebunden. Auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken, also zu Brosius Gersdorf, das wäre eigentlich so der Präzedenzfall gewesen, wo man hätte sagen müssen, es war absehbar, dass auf Unionsseite die Mehrheit sehr, sehr schwierig nur zustande kommt. Und da hätte zum Beispiel Mirsch die Hand ausstrecken können, frühzeitig, um sozusagen der Union dann auch eine Brücke zu bauen. Das hat er in dem Fall nicht. Und ich glaube, da haben alle schon daraus gelernt. Danach gab es ja die Klausur in Würzburg, wo man sich zusammengesetzt hat und mal ganz offen alle Karten auf den Tisch gelegt hat und quasi sich in die Augen geschaut hat und versucht hat, dem anderen auch mal nochmal deutlich zu machen, wo die eigenen roten Linien sind oder wo es halt Schwierigkeiten gibt in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion, was so Befindlichkeiten sind oder irgendwie sensible Punkte, die man möglichst nicht triggern soll auf der anderen Seite. Und ich glaube schon, dass gerade auf Fraktionsebene da jetzt ein anderes Bewusstsein herrscht. Nur ist das in dem Fall, wie gesagt, einfach keine Option gewesen, weil Merz gesagt hat, so, der geht jetzt so durch. Und er hatte damals auch, um ehrlich zu sein, das ist nochmal so ein Beleg dafür, dass ihm da irgendwie so ein bisschen das feine Sensorium für die eigenen Leute auch fehlt. Auch bei Brosius Gersdorf hat er sich am Mittwoch ja noch ins Plenum gestellt und gesagt, er könne besten Gewissens dieser Personalie zustimmen, wo es schon lange ja die Diskussion in den eigenen Reihen gab, Gewissensfrage und geht nicht. Also da fühlten sich schon viele von ihrem eigenen Kanzler, in Klammern von der eigenen Parteifamilie, so ein bisschen überrannt. Und dann hat er noch gesagt, ja, außerdem sei jetzt zwar Aufgabe der Fraktion, aber er erwartet da jetzt schon Handlungsfähigkeit. Heißt, jetzt stimmt bitte zu. Und spätestens da hätte er sehen sollen, dass es eben nicht reicht, wenn der Kanzler sich hinstellt und sagt, jetzt macht mal bitte, dass er es eben mit etwas freieren und autarkeren Abgeordneten da zum Teil jetzt zu tun hat.
Jetzt haben wir viel über den Kanzler geredet, aber natürlich spielt auch die SPD-Führung in dem ganzen Konflikt eine große Rolle. Und gerade SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Baas hat in der vergangenen Woche jetzt auch nicht unbedingt, mäßigend auf den Konflikt eingewirkt, nachdem sie vergangene Woche beim Arbeitgebertag stellenweise ausgelacht wurde für ihre Ausführungen, hat sie dann später bei den Jusos angekündigt, jetzt wisse man, gegen wen man kämpfen müsse. Also SPD flüchtet sich jetzt natürlich auch ein bisschen in Klassenkampf-Rhetorik. Siehst du eine Gefahr, dass die SPD so ein bisschen in die Rolle fällt, die in der Ampel die FDP innehatte? So die eher destruktive Kraft, die mit Blick auf ihr Klientel versucht, einfach nur Gesetzesvorhaben von anderen zu verhindern?
Ja, also ein Stück weit lassen sich da sicherlich Parallelen ziehen, insofern, dass du einen sehr geschwächten Partner hast. Mit der SPD damals die FDP, die quasi im Verlauf der Ampel immer weiter an Zustimmung verloren hat und dann natürlich so ein Stück weit ihr Heil in der reinen Leere sucht. Und bei der SPD, würde ich sagen, ist ja das Dramatische eigentlich, dass man, ja, wenn man so die Wählerwanderung anschaut nach der Bundestagswahl, zum Beispiel 2,5 Millionen zur AfD und zur Union, und wenn man sich dann auch die Analysen anschaut, was waren so die Wahlgründe, dann sind viele derjenigen, die zur Union abgewandert sind, wegen Wirtschaft und Migration und innere Sicherheit abgewandert, die bei der SPD abgewandert sind, ähnliche Gründe, und genauso die Zuwanderung zur AfD auch wieder ähnliche Gründe. Also müsste die SPD ja eigentlich auf die Idee kommen, auch so der Blick in die Geschichte, wer waren eigentlich unsere starken, erfolgreichen Figuren und Kanzler, eigentlich mehr Pragmatismus, mehr Mitte und eben nicht so Klassenkampfrhetorik. Die Arbeitgeber sind unsere Feinde. Im Gegenteil, Gabriel hat 2009 bei seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der SPD gesagt, die Unternehmer und Arbeitgeber in diesem Land sind eben nicht unsere Klassenfeinde, sondern unsere Sozialpartner. Aber es gibt eben Teile in der SPD, die, glaube ich, nach links schauen, auf eine sehr, sehr, sehr ja, revitalisierte Linke mit dem TikTok-Star Heidi Reicheneck und irgendwie glauben, dass sie die links überholen müssen. Und wenn das sich durchsetzt, beziehungsweise wenn dieser Flügel in der Partei umso lauter und stärker wird, dann ist es natürlich hochgradig gefährlich für diese Koalition und für den Zusammenhalt, wenn man auf der anderen Seite eine Union hat, die wiederum nach rechts außen blickt, die AfD im Genick hat und genauso weiß, dass sie ihr konservatives Profil absolut gar nicht verwässern darf. Und ich glaube, das hat jetzt auch diesen Rentenstreit so groß gemacht, weil das natürlich ein Teil der DNA der Union, also vor allem der CDU ist. Bei der CSU muss man ja fairerweise sagen, die ist in Tendenzen schon auch sehr sozialpopulistisch unterwegs. Ich meine, Söder ist ja im Grunde genommen so der Urheber dieses ganzen Rentenpakets mit seiner Mütterrente, weil hätte er auf die verzichtet, dann hätte die SPD auch nicht ihre Stabilisierung des Rentenniveaus bekommen. Aber bei der CDU gerade die neue CDU unter Merz, Merz-Revolution, konservative Erneuerung, neues Grundsatzprogramm hat ja ihren Fokus schon stark auch auf Wirtschaftskompetenz gesetzt, auf Sozialreformen. Man hatte sich ursprünglich mal im Grundsatzprogramm darauf verständigt, dass man das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln will, hat sich da im Zuge des Wahlkampfs dann zwar von verabschiedet, so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, weil absehbar war, Scholz macht einen Wahlkampf mit Rente, so monothematisch. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie total wichtig für die Glaubwürdigkeit, die man ja ohnehin schon ein Stück weit über Bord geworfen hat. Merz hat selbst gesagt, er hat einen hohen Kredit auf seine Glaubwürdigkeit aufgenommen wegen der Schulden. Und also da kann man nur darauf hoffen, dass in der SPD doch sich eher die durchsetzen. Aber leider, also und es gibt diese Stimmen, also ich habe zum Beispiel die Woche Olaf Lies im Interview gehabt, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, der zum Beispiel auch gesagt hat, das, was wir jetzt bei der Bürgergeldreform machen, das ist doch gut und Arbeit ist was Gutes, das ist keine Strafe, aber wir müssen quasi schon einen Unterschied machen zwischen denen, die jeden Morgen aufstehen, malochen, arbeiten gehen und denen, die halt dann von der Solidarität der anderen leben. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale, das wäre so die zentrale Erkenntnis, die es in der SPD braucht, dass man die Punkte, die jetzt diese Regierung gemeinsam auf den Weg bringt, auch irgendwie zum eigenen Erfolg macht. Also, dass man sich hinstellt und sagt, schaut her, was wir geschafft haben, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele, gerade ehemalige SPD-Wähler, also die schon verloren sind, aber dass die diese Politik eigentlich mittragen würden und gut finden. Aber wenn gleichzeitig da eine Partei ist, die mit jeder Pore ausstrahlt, irgendwie hadern wir damit. Und das hat Baas ja gemacht bei den Jusos, wo sie sich so ein bisschen als Widerstandskämpferin in der eigenen Koalition präsentiert hat. So die anderen wollten noch viel Schlimmeres, die wollten noch viel mehr Kürzungen. Und dann hat sie sogar gesagt, die wollten, dass wir Leute sofort in Arbeit bringen, egal ob sie gesund oder krank sind, was natürlich de facto einfach nicht stimmt. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und genau das hat die FDP ja versucht zu machen. Also so ein bisschen Opposition in der Regierung funktioniert nicht.
Das heißt also eine nach links blickende SPD-Funktionärsschicht, die sich, die so ein bisschen den Kontakt verloren hat zur dann doch häufig eher strukturkonservativ auch tickenden SPD-Wählerschaft oder ehemaligen SPD-Wählerschaft.
Ja, die sehe ich schon durchaus und die ist natürlich gerade also in diesem Mittelbau sehr präsent und die Bundestagsfraktion der SPD, da sitzen ja viele, die inzwischen auch über die Liste eingezogen sind und das macht, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied, ob man Direktkandidat ist und einen Wahlkreis hat, weil da ist man natürlich noch viel unmittelbarer in seinem Wahlkreis alle zwei Wochen mit Problemen konfrontiert und kriegt, glaube ich, nochmal ja auch so einen Unmut anders gespiegelt, als wenn man über die Liste einzieht. Da gelten ja dann ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Da muss man sich in diesen parteiinternen Logiken anpassen. Und das sind wirklich dann nochmal ja, eine ganz andere Spezies sozusagen von Politiker oft.
Du hast gerade die Linken schon angesprochen. Auf die könnte es ja tatsächlich am Freitag auch ankommen, denn die haben jetzt angekündigt am Mittwoch, dass sie sich kollektiv bei der Abstimmung enthalten wollen und dem Paket so zu einer Mehrheit verhelfen wollen. Vielleicht zunächst mal arithmetisch. Welchen Effekt hätte denn so ein Agieren der Linken bei der Abstimmung?
Also wenn die Linke jetzt dabei bleibt, dass sie sich enthält, dann ist der Topf der anderen Stimmen ja kleiner. Und dann ist es einfacher, mehr Ja- als Nein-Stimmen zu haben. Und deswegen kann man sagen, eigentlich ist das jetzt quasi die sichere Lösung, dass dieses Rentenpaket auf den Weg gebracht wird, was die Linke ja will, weil die will ja, dass das Rentenniveau stabilisiert wird. Aber die politische Konsequenz daraus ist ja, dass Merz so ein bisschen nach außen hin wirkt, wie irgendwie der Rentenkanzler von Heidi Reichenecks Gnaden. Und das müssen die natürlich jetzt vermeiden. Deswegen ist der Druck schon gestiegen, da eine eigene Mehrheit hinzubekommen. Und der Vizekanzler Lars Klingbeil hat das ja auch nochmal angekündigt, dass man darauf hinarbeitet, dass man eine eigene Mehrheit bekommt. Die Bauministerin Verena Huberts wird sogar ihren Mutterschutz unterbrechen, um abzustimmen, weil du hast es vorhin schon erwähnt, 12 Stimmen Mehrheit, das ist nicht viel, da kommt es wirklich auf jede Stimme an. Und deswegen laufen jetzt im Hintergrund auch noch die Gespräche und es gibt zwei Optionen. Also einerseits kann man sagen, man hat eine eigene Mehrheit, das heißt, von denen, die dann anwesend sind im Bundestag, braucht man die Mehrheit, weil insgesamt davon, ja, das war jetzt auch die letzten Wochen immer schon so ein bisschen, wurde schon darauf verwiesen, ja, bei den anderen Fraktionen fehlt ja auch mal jemand. Also da geht es dann nicht um Enthaltung, sondern da ist dann irgendwer unterwegs im Wahlkreis schon oder auf irgendwelchen Dienstreisen. Das heißt, da ist dann insgesamt der Topf kleiner. Das heißt, die Mehrheit von den Anwesenden ist dann auch einfacher zu bekommen. Aber noch sicherer wären sie natürlich, wenn sie jetzt die Kanzlermehrheit herstellen würden. Das heißt, die absolute Mehrheit der Bundestagsabgeordneten, das heißt eben weniger als 12 Abweichler, also die Stimmen, die die Koalition über den Durst hat. Ob man das schafft, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil du hast ja vorhin die Zahlen genannt. Es waren 25, die in dieser Probeabstimmung, die nicht so heißen darf, dagegen gestimmt haben, beziehungsweise sich enthalten hatten. Es wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass knapp die Hälfte sich das jetzt nochmal anders überlegt. Das heißt, man ist ungefähr bei 12 Stimmen plus minus, die dann vielleicht bei ihrem Nein bleiben. Das heißt, es könnte klappen mit der Kanzlermehrheit, aber es könnte auch so knapp nicht knapp klappen, aber so, dass man trotzdem sagt, es hat jetzt nichts damit zu tun, wie die Linke sich verhalten hat.
Okay, das heißt, habe ich richtig verstanden, die Ankündigung der Linken könnte auch auf einige CDU, MdBs eine, ja, eine abschreckende Wirkung haben, dass sie dann sagen, okay, ich stimme vielleicht, um zu verhindern, dass wir in die Situation kommen, von Gnaden der Linken ein Gesetz zu verabschieden,
Das kann durchaus ein
diszipliniere
Argument
ich
auf
mich
jeden Fall
dann
sein.
und stimme dann
Ja.
doch für den Gesetzesentwurf.
Ja, das könnte nochmal ein Argument sein. Also im Grunde genommen, einerseits haben sie den Druck erhöht, andererseits haben sie der Fraktionsspitze damit vielleicht nochmal ein zusätzliches Instrument zur Überzeugung auch geliefert.
Ich will zum Schluss noch mal kurz auf die Rolle von Johannes Winkel eingehen, der ja wirklich neben Pascal Reddick eigentlich das Gesicht des internen CDU-Widerstands geworden ist. Es gab eine Szene dieser Woche, wo er demonstrativ mit Daniel Kölbl den Fraktionssaal betritt. Daniel Kölbl, der sich vorher als erster eigentlich öffentlich aus dieser jungen Gruppe ausgeschert ist und angekündigt hat, dass er auf Merz Versprechen der Rentenkommission vertraut und dem Rentenpaket zustimmen wird, der daraufhin einen wüsten Sturm der Entrüstung gegen sich hatte im Netz. Und Johannes Winkel kommt halt gemeinsam mit ihm rein und unterstreicht damit, auch wenn du aus unseren Reihen ausscherst, du bist einer von uns und wir stehen zu dir. Einige sehen in Winkel schon einen künftigen Fraktionsvorsitzenden, weil er alle Qualitäten mitbringe. Wie siehst du ihn?
Naja, der hat, muss man schon sagen, sich jetzt durch diesen Streit schon enorm profiliert. Ohne dass ich jetzt da unterstellen will, dass das jemals die Absicht war, weil, wie gesagt, die Jungen haben sehr lange immer intern darauf hingewiesen, die waren jetzt nicht aus auf irgendwie einen medialen Feldzug oder so, um sich da groß in Szene zu setzen. Aber was ich so wahrnehme, ist, dass er schon irgendwie bei vielen so einen Nerv trifft, insofern, dass er ja eben diese Reformunwilligkeit und Unfähigkeit, die einfach seit Jahren in der Politik herrscht, also unter Merkel, das wurde ja auch lange beklagt und es war ja dann im Grunde genommen auch so ein bisschen so ein Grund, warum Teile der eigenen Partei mit ihr gebrochen haben. Dieses Verwalten, Status quo, da gibt es schon eine Sehnsucht in der Partei, aber eben auch in der Gesellschaft, glaube ich, nach Führung und damit auch so eine gewisse Risikobereitschaft, also auch mal Maßnahmen zu ergreifen, die teilweise auch Zumutungen bedeuten. Und ich glaube, dass Winkel da jetzt für viele wirklich so eine Projektionsfläche geworden ist, des Politikers, der quasi das Land voranstellt und dann kommt die Partei und dann kommt er selbst. Ja, also so diese klassische, ja, eigentlich Vorstellung eines guten Politikers. Für viele andere ist er natürlich jetzt eher so derjenige, der irgendwie ohne Not hier irgendwie einen kompletten, also fast eine Regierungskrise irgendwie vom Zaun gebrochen hat und sich quasi nicht genug einreiht, nicht genug an die Fraktionsdisziplin hält. Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Sichtweisen auf ihn, wobei man sagen muss, in der Union gibt schon auch, also allein inhaltlich sehr, sehr viel Unterstützung für die Position der jungen Gruppe. Also so 95% sehen das eigentlich so wie die, aber sagen halt, naja, die Führung hat halt leider Gottes was anderes beschlossen in den Koalitionsverhandlungen und diese eine Passage, die lässt sich halt so oder so auslegen, aber jetzt hat uns nun mal die SPD die Pistole auf die Brust gesetzt. So. Aber bei Winkel ist es auf jeden Fall so, und das zeigt ja auch dieser gemeinsame Weg da in die Fraktion, dass er schon auch um eine Geschlossenheit in den eigenen Reihen bemüht war. Und die Jungen haben die ganze Zeit sehr, sehr, sehr sachlich argumentiert. Also da ging es immer nur um die Zahlen, um die Auswirkungen und nie jetzt irgendwie darum, das auf eine andere Ebene zu heben. Also dass man damit irgendwie jetzt die SPD provozieren wollte oder den Kanzler irgendwie stürzen. Also da gibt es ja schon auch alle möglichen Verschwörungstheorien. Aber da würde ich mal einfach sagen, die waren wirklich sehr um die Sache bemüht, weil sie einfach die Kosten sehen und sagen, wir haben die halt nicht. Also es ist ein bisschen absurd, einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen und sich so darauf auszuruhen, dass die Kosten erst 31 anfallen und sich dann quasi künftige Regierungen damit rumschlagen dürfen. Ja, also ich glaube, er hat da schon sehr an Statur gewonnen auf jeden Fall und ist für viele so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort geworden, dass es doch noch Politiker gibt, die auch bereit sind, eben Maßnahmen zu ergreifen, die Deutschland voranbringen. Und dass da was passieren muss, das ist ja offensichtlich. Also es vergeht ja kein Tag, an dem es nicht irgendwelche Hiobsbotschaften gibt, dass Stellen abgebaut werden, dass die Produktion reduziert wird. Die Chemieanlagen in Deutschland sind nur zu 70% ausgelastet. Der BDI-Chef hat diese Woche gesagt, die Wirtschaft sei im freien Fall. Clemens Fuß vom IFO-Institut hatte schon mal vom wirtschaftlichen Niedergang gesprochen. Also da reichen halt so kosmetische Maßnahmen auch nicht mehr. Und vor allem ist es auch einfach nicht richtig, ein System, also weiter in ein System Geld zu pumpen, sogar noch mehr, wo schon klar ist, es besteht einfach akuter Handlungsbedarf.
Hm. Du hast ja gerade schon deine Prognose abgegeben, dass du davon ausgehst, dass es reichen wird am Dienstag, am Freitag. Deswegen stelle ich dir zum Abschluss eine andere Frage. Und zwar könnte die Regierung, wenn denn alles gut geht, vielleicht auch gestärkt aus dieser Abstimmung hervorgehen?
Also, wenn die eigene Mehrheit steht, dann sind ja auf jeden Fall mal die zentralen Figuren wie Merz und Spahn auf Unionsseite gestärkt, insofern, dass sie eine nicht so ganz einfache Aufgabe, vor allem Spahn, geschafft haben. Ja? Also eine Mehrheit herzustellen, trotz eines sehr überzeugten Widerstands in den eigenen Reihen. Also für Spahn ist es ja so, dass sehr viel auf dem Spiel steht und er sehr viel gewinnen, aber auch eben sehr viel verlieren kann. Jetzt würde ich sagen, es geht am Ende durch. Damit hat er seine Rolle erstmal gefestigt, denn er saß auch nicht so ganz fest im Sattel, gerade nach Brosius Gersdorf. Und klar, für Merz ist es auch erstmal eine Stärkung. Allerdings würde ich da sagen Pyrrhus-Sieg, weil das in seinem Fall schon sehr teuer erkauft ist und auf dem Weg dieses Streits jetzt wirklich sehr, sehr viel Vertrauen auch verloren gegangen ist. Und ich vernehme da so einen gewissen Riss auch zwischen ihm und vielen seiner Abgeordneten, also die sich wirklich gerade aufgrund so seiner Rhetorik und seiner Ansagen in der Fraktion, wo er dann auch nochmal jetzt ja gesagt hat, er will keine Spielchen oder beim BDA hatte er gesagt, er will nicht, dass an der Rente rumgespielt wird. Also das ist, also er arbeitete teilweise mit so Unterstellungen, die schon irgendwie eher so linke Narrative bedienen. Und das finden nicht so viele gut. Also auch jenseits der jungen Gruppe wird es durchaus wahrgenommen. Und deswegen würde ich sagen, für ihn wäre er gut beraten, wenn er da anfängt, auch ein bisschen mehr Rücksicht drauf zu nehmen auf eben Positionen in seiner eigenen Partei und weniger eben so Basta von oben herab einmal mit Ansage irgendwie durchregieren und ja wie so ein Bulldozer da irgendwie durch die eigene Partei und Fraktion rauscht.
Naja, am Freitag ist die Abstimmung, danach sind wir schlauer und ich bedanke mich auf jeden Fall, liebe Carina, dafür, dass du heute bei mir warst und für deine wirklich spannenden Insights. Vielen Dank.
Gerne doch, es hat Spaß gemacht.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.